Es folgt ein kleiner Werbeblock.
Hi, ich bin Simon von Funkdisziplin. Du hast Lust auf mehr? Dann bewirb dich jetzt für unser Projekt Heimathafen und werde Teil der Bundespolizei See. Mehr Infos findest du wie immer auf kommzurbundespolizei.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
Stopp.
Okay, war falsch.
Bevor das jetzt hier eskaliert und
das ihr, hat auch jeder erkannt.
Nicht?
Also ich habe es erkannt. Ich glaube, 99% der Generation unter 30 weiß jetzt nicht, was das gerade für ein musikalisch hochwertiges Intro. Also ihr habt das sehr gut performt.
Ja, danke. Das will ich doch hoffen.
Aber an der Stelle sage ich ganz herzlich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin mit einem musikalisch hochwertigen Intro heute. Denn ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, denn wir haben nämlich heute einen Gast bei uns. Und zwar einen echten Tatortkommissar. Nein, nicht ganz. Denn, aber wir haben einen echten Ermittler, einen waschechten Ermittler hier am Mikrofon. Das ist der Fred.
Hallo,
grüß dich. Hallo, Fred.
Hallo.
Bevor du dich vorstellst, du bist gar kein richtiger Kommissar, ne? Das ist ja auch so eine Urban Legend, dass alle Ermittler als Kommissare bezeichnet werden.
Das kennt man so aus Funk und Fernsehen halt eben, ne? Und nur ich bin jetzt von Haus aus Ermittlungsbeamter.
Das heißt, du nennst dich gar nicht Kommissar, weil du bist nämlich Polizeihauptmeister.
Ja, ich bin im mittleren Dienst, ne? Und ich bin ja auch kein Sachbearbeiter, ich bin nur Bearbeiter.
Und also? Noch was, ihr seht's ja nicht, er hat auch keinen Lotenmantel an. Und er sieht auch gepflegt aus.
Also du kamst heute nicht mit so einem Trenchcoat hier rein ins Studio, ins geheime Podcast-Studio 2.0, in die dritte Etage. Das möchte ich nämlich nochmal sagen, wir sind nämlich aufgestiegen. Hast du heute Nacht gut geschlafen?
Ja, relativ gut.
Du hast heute Nacht nicht in deinem Büro gesessen. Wie viel Kaffee hast du schon getrunken?
Also ganz ehrlich gesagt habe ich mir das Kaffeetrinken abgewöhnt. Ich rauche ja auch nicht mehr.
Du rauchst nicht?
Nee, also schon seit über 20 Jahren nicht mehr.
Aber dein Oldtimer Porsche steht hier direkt einfach vor der Tür.
Also du bist mit deinem Privatwagen gekommen.
Ja, mit ICE.
Ach, du bist mit dem ICE. Also du erfüllst jetzt
da
irgendwie.
Da passt aber nichts.
Da passt ja irgendwie gar nichts. Toll.
Die Bundespolizeiermittler sind halt einfach anders.
Ich hätte jetzt echt gedacht, ich habe hier so einen richtigen Tatortermittler.
Dann lass doch den Fritz sich einfach mal vorstellen.
Genau. Okay, also es ist ja sowieso, meine Illusionen sind zerstört. Ich melde mich jetzt hier ab und überlasse ihn euch. Ja, danke.
Susanne und ich sind nämlich heute auch da.
Genau. Und wir würden uns freuen, wenn Fritz sich jetzt einfach mal vorstellt und vielleicht mal kurz erzählt, wo er herkommt und was er da macht.
Ja, ich bin also, mein Name ist Alfred, ich komme aus Saarbrücken. Bin dort halt eben als Ermittlungsbeamter im Tagesdienst halt eben tätig. Hab verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel hauptsächlich hier Ermittlungssachen in Graffiti, also Graffiti-Straftäter oder Graffiti-Vorfälle, die ich ermittle, wo wir auch hin und wieder mal Erfolge haben. Dann bin ich noch Bahnunfallermittler.
Oha.
Ja.
Ja, das habe ich auch noch alles an der Backe. Dann PIAF.
Oh, bingo.
Oha. Mhm. Jetzt,
das kannst du auch mir mal erklären.
Und jetzt wird es richtig kompliziert. Also, ja. Ich weiß, was sich dahinter verbirgt. Erklär uns mal, was ist PIAF? Und zwar in drei schlanken Sätzen, denn Zeit läuft.
So, PIAF ist als polizeilicher Informations- und Analyseverbund. Das sind sämtliche Polizeien der Länder, der Zoll, die GSG 9 mit verbunden. Und dort werden halt eben über das einheitliche Fallbearbeitungssystem, das vorgeschaltet ist, halt eben Straftäter oder Straffälle halt eben dort eingearbeitet, die dann halt eben bundesweit recherchierbar sind dann.
Sprich, genau, halt auch miteinander verknüpft werden können, ne?
Genau.
Das, was man halt vielleicht auch manchmal, wer so Aktenzeichen XY oder so guckt, ne, dass irgendwo was aufploppt, irgendein Sachverhalt, und dann gibt es eine andere Spur, die ist in einem anderen Bundesland oder so, und dann, genau, kann das miteinander verknüpft, genau, werden.
Oder Modus operandi.
Genau. sprechen.
Zuständigkeitsübergreifend recherchiert werden, um Straftätern, insbesondere Serienstraftätern, dann entsprechend habhaft zu werden.
Richtig.
Das ist einer der Gründe, warum es diesen Datenaustausch, das ist ja im Endeffekt ein rein digitales Produkt, um diese Datensätze dann entsprechend auszutauschen.
Verbrechen lohnt sich nicht. Ich wollte es nochmal sagen.
Oha. Aber vielleicht sollten wir nochmal einmal kurz zurückgehen, ja, so ein bisschen zum Gang des Strafverfahrens, weil wir haben ja jetzt viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich für die Bundespolizei erst interessieren und die fragen sich halt so ein bisschen, was ist jetzt eigentlich der Step? Also wenn man jetzt ganz normal im Streifendienst arbeitet, dann nimmt man ja einen Sachverhalt erstmal auf und schreibt eine Strafanzeige, auch mit einem Sachverhalt. Und dann kommt diese Akte weiter in den Ermittlungsdienst. Das ist vielleicht ganz interessant, dass du da nochmal so sagst, wie so ein Strafverfahren wirklich abläuft.
Kann man ja vielleicht an einem Beispiel Graffiti gerne, ja, oder so direkt mal deutlich machen.
Ja, okay. Also in der Regel ist es ja so, dass also die Schichtdienstleistenden in der Dienstgruppe, ne, die machen praktisch im Grunde den ersten Angriff. Bingo.
Ja, also das ist keine Abkürzung, aber ja,
du hast
erklären,
recht, tatsächlich, genau. Ja, erster Angriff ist ja tatsächlich
das Polizeiwort schlechthin.
Das Polizeiwort schlechthin, genau.
Also wenn der Polizeibeamte halt eben eine Straftat oder so feststellt und dann...
Mach doch gerne mal konkret, mach doch mal einen deiner spannenden Fälle, wie das da abgelaufen ist, wie das in der Dienstgruppe war und wie das dann zu dir kam und
was dann damit passiert wurde, passiert ist. Genau, das finde ich auch. Vielleicht kannst du einfach...
Ja, dann nehme ich dir einfach mal hier den, wie kam das Loch in die Tür?
Jetzt wie kam das
ja,
noch in die
weil
Tür?
Der Fred, weil ein, das muss man dazu sagen, ein Fall, den Fred auch bearbeitet hat, der hat es sogar auch schon in unsere Mitarbeiterzeitschrift geschafft.
Die ja Kompakt, auch extern ist, ne? Die Zeitschrift.
Die man auch genau abrufen kann.
Bundespolizei Kompakt.
Also in diesem Fall war es so, dass eine Mädchentanzgruppe, die waren abends, die waren hier in Zwan auf der Rückfahrt und da hat ein Mädchen hat halt eben gesehen, wie so schräg vor ihr eine männliche Person eine Handfeuerwaffe aus der Tasche nahm, Magazin eingeführt hat, einmal durchgeladen und die Waffe wieder eingesteckt.
Ui.
Oh Gott.
So,
ja.
In dem Fall war es dann auch so, das Mädchen war also nicht unbelastet, ihr Vater ist ein Kollege von uns und ihre Mutter arbeitet beim Zoll. Also von daher wusste sie ja da schon, da stimmt irgendwas nicht. Hat ihre Freundin, die halt eben bei ihr mit in dem Vierergruppe da saß, weggeholt, sind ins nächste Abteil. Und dann kam dann auch schon der nächste Halt, wo sie dann ausgestiegen ist und hat das dann ihrer Mutter erzählt. Ihre Mutter hat dann hier die Bahnbediensteten angesprochen. Die haben sofort nach Saarbrücken telefoniert, weil der Zug ist ja da weitergefahren. Und haben dann versucht, diese männliche Person halt eben in Saarbrücken halt eben zu finden oder ihr habhaft zu werden. Sie hatten so eine kurze Beschreibung, hatte einen blauen Pulli an, nachher stellte sich raus, war ein roter Pulli. Oh. Aber
gut,
ja,
man muss dazu sagen, das Mädchen war 12, ne? Wenn ich glaube, ich
ja,
würde,
genau,
ja, also
genau,
ist ja auch echt aufregend.
So eine aufregende Situation.
Und die war ja dann,
ne,
total durch den Wind wahrscheinlich auch, ne? Also das ist schon klar. Ja, auf jeden Fall haben sie diese männliche Person da nicht gefunden. Und ich habe das dann am nächsten Morgen auf den Tisch gekriegt. Lilly hieß sie, glaube ich, die war dann auch mit ihrer Mutter bei mir zur Vernehmung. Und da sagte sie zu mir, dass halt eben, dass sie gesehen hatte, wie diese Person, die mit der Waffe da hantiert hatte, vorher kontrolliert wurde, hatte keine Fahrkarte und da hat sich der Schaffner
Spur
halt eben die Personalie notiert und hat ihm eine Fahrpreisnacherhebung ausgestellt.
Kommt der Ermittlungsansatz.
Ja,
jetzt schlägt das Ermittlerherz höher.
Genau, und das war dann der erste Ermittlungsansatz. Ich dann den Zug halt eben, da wusste ich ja, welcher das ist, halt eben, da habe ich dann an den entsprechenden Stellen angerufen, habe die Erreichbarkeit von diesem, nennt sich übrigens auch KIN, Kundenbetreuer im Nahverkehr, also nicht Schaffner.
Das stimmt.
Richtig.
Dann war es aber kein ICE.
Nee, es war eine Regionalbahn oder Regionalexpress.
Oh, hier kommen die Experten, stimmt. Ja. Weil sonst ist es der Zugbegleiter.
Ein ICE ist der Zugbegleiter,
richtig,
respektive der Zugchef. Der Zugchef hat nämlich diese...
Ist der die Durchsagen macht.
Richtig, der hat diese purpurrote Armbinde mit silbernem Streifen.
Ja.
So, Nerdwissen von Phil.
Ja, ohne Simon heute übrigens, aber schade. Ja.
Ja, und da hatte ich schon den ersten Ansatz und habe dann diesen Schaffner halt eben angerufen und der hatte mir die Personalie mitgeteilt. Ich habe den über Inpool überprüft.
Das ist unser polizeiliches Fahndungssystem, wo wir Abfragen drüber
genau.
tätigen.
Wo wir drüber recherchieren können. Es ist ja nach wie
vor eine Abkürzung, deshalb muss ich jetzt der Vollständigkeit halber Bingo sagen. So. Und was heißt Inpol ausgesprochen? Blick in die Richtung, Blick in die Runde.
Regie.
Wir brauchen Telefonjoker.
Ja, wer ist denn unser Telefonjoker heute? Wer ist denn heute unser Telefonjoker?
Ja, ruf doch mal
den Simon an.
Simon an?
Kann der was sagen?
Weiß ich nicht. Also es ist das elektronische Informationssystem der Polizei. Ich löse es einfach mal auf. Ja. Gar kein Problem und verwaltet wird zum Bundeskriminalamt. Aber gerne weiter.
Genau, ja. Und da habe ich dann, wie gesagt, die Person dann auch in unserem Recherchesystem überprüft, habe dann einiges rausgefunden.
Also das bedeutet dann jetzt auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass der schon mal polizeilich in Erscheinung getreten
genau,
ist. Ne?
Genau, ja.
Also ihr seid da nicht alle drin, wenn ihr euch artig,
hoffentlich
ja, hoffentlich nicht, seid ihr nicht im Inpol.
Aber man steht ja auch nicht lange drin oder nicht für ewig drin. Also ja. Irgendwann, es gibt ja auch sogenannte Löschfristen und von daher, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich da noch einiges rausbekommen über die Person. Habe dann über das Katasteramt, weil ich ja die Adresse hatte ich ja dann auch schon ermittelt von der Person, über Katasteramt konnte ich halt eben in Erfahrung bringen, wie die Wohnung aussieht. Das war also eine Einzimmerwohnung, die war vermietet. Dann habe ich die Vermieterin angerufen, von ihr habe ich den Schlüssel bekommen für ins Haus und für in die Wohnung. Und ja, dann ging es dann darum, was machen wir jetzt mit der Person, ne? Weil der, wie gesagt, der hat ja mit der Waffe da rumhantiert. Das wurde ja alles hier in unserem Bearbeitungssystem, dem ATUS, halt eben auch alles notiert. Und dann hat sich irgendwann das Präsidium eingeschaltet, beziehungsweise zuerst die Direktion Koblenz. Da wurde dann eine BFHU, sollte da hingeschickt
Bingo.
Werden.
Bingo, das macht jetzt aber auch der...
Das ist ja natürlich mein, das ist ja die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit. Also
genau.
Wahrscheinlich sollte es dann auch um eine Wohnungsdurchsuchung bei der Person gehen, ne? Weil ansonsten werden ja solche Kräfte dann nicht angefordert.
Na genau, das wollte ich vielleicht auch ganz kurz sagen. Ne? Auch wofür ist es wichtig, dass er jetzt praktisch auch den Grundriss der Wohnung und den Schlüssel der Wohnung bekommt? Wenn wir eine Person mit Waffe haben, geht natürlich da auch eine ganz besondere Gefahr von aus. Das heißt, da klingelt dann auch nicht der normale Streifenbeamte zum einen in der Regel und sagt, hallo, wir wollten mal nachfragen, sind
Ob
Sie da?
Sind Sie der mit der Schusswaffe? Also ja. Muss dazu sagen, wenn man eine Meldung bekommt, dass sich hier ein polizeiliches Gegenüber, so sagt man ja so schön, mit einer Schusswaffe irgendwo bewegt, dann klingeln bei jedem Polizisten,
ja, sämtliche
jeder Polizistin alle Alarmglocken. Also ich glaube, die Kollegen, die da im Streifendienst eingesetzt waren, die Meldung bekommen haben, also in deren Haut möchte ich auch nicht stecken. Ich habe diese Meldung auch ein, zweimal bekommen in Hannover in meiner Zeit. Das ist schon nicht ganz so angenehm. Von daher...
Man wusste ja nicht, das ist jetzt eine richtige, eine scharfe Waffe.
Genau.
Ne? Oder halt eben nur eine Schreckschusspistole.
Aber wir gehen natürlich vom Schlimmsten aus,
eben,
um aufs Schlimmste vorbereitet zu sein.
Genau.
Ne?
Um halt eben Personenschäden auf jeden Fall zu vermeiden. Ne? Mhm. Ja, dann, wie gesagt, die Direktion kam dann ins Spiel. Die wollte diese Festnahmehundertschaft oder Einheit halt eben da aktivieren. Dann hat sich das Präsidium dazu geschaltet und die haben gesagt, da schicken wir die GSG 9 hin.
Und da genau. Kannst du vielleicht jetzt mal was dazu sagen, liebe Susanne, weil das ist ja eher dann dein Fachbereich. Warum kommt jetzt die GSG 9 ins Spiel?
Also die GSG 9, Grenzschutzgruppe 9, die heißen einfach immer noch so, weil der Name sozusagen markengeschützt ist. Ne? Früher hießen die Dienststellen ja Grenzschutzgruppen und das war die 9. Deswegen, die haben ihren Namen behalten. Das ist eine Dienststelle, die zur Bundespolizeidirektion 11 gehört und die einfach über besondere Fähigkeiten und Führungs- und Einsatzmittel verfügen, um in solchen Lagen bestmöglich geschützt und auch ermittlungstechnisch diese Lage bestmöglich zu bewältigen. Ne? Deswegen, die haben natürlich entsprechende schusssichere Westen. Die sind auch einfach trainiert darauf, in so eine Wohnung reinzugehen, ohne viel Lärm zu machen und die Person dann dort zu überraschen und zu überrumpeln, um einfach möglichst keine Gegenwehr hervorzurufen und diese Gefahr für alle beteiligten Einsatzkräfte so gering wie möglich zu halten.
Aber warum hat man dann die GSG 9 angefordert und warum reicht dann keine BFH? Was ist eigentlich der Grund?
Ja, der Grund war wahrscheinlich die Schusswaffe.
Genau, wenn man, ausgegangen ist, bei bewaffneten Gegenüber kommt in der Regel die GSG 9 zum Einsatz.
Ja, genau.
Ja, und er hat sie ja auch im Zug schon eingesetzt. Also er hat sie zumindest schon schussbereit gemacht.
Ja, ne?
Denkst halt nochmal ein bisschen mehr, ne? Als einfach eine Waffe dabei zu haben.
Genau.
Man ist schon was anderes, wenn ich jemanden sehe, ne, der halt im Magazin anführt und einmal durchlädt.
Ja,
ne?
Das ist schon bedrohlich. Genau. Also das ist schon wirklich.
Aber für mich zum Verständnis, in welchem Zeitraum bewegen wir uns? War das alles noch an diesem Tag?
Nein, nein, das waren dann mehrere Wochen. Das ging dann über 3-4 Wochen. Weil wir hatten ja noch andere Ermittlungen halt eben da getätigt. Ich habe zum Beispiel übers Arbeitsamt, da wusste ich, dass der halt eben auch, dass da ein psychologisches Gutachten bestand. Das habe ich mir angefordert, ne? Mhm. Und das waren halt eben alles so Beweggründe, um letztendlich dann die GSG 9 dann halt eben doch anzufordern. Ne?
Also man hat das nicht auf einen guten Verdacht darauf hinausgemacht, sondern da wurde schon auch ein konkretes Lagebild geschaffen. Ja, also das richtig. Hast du in dem Fall geschaffen. Du hast im Endeffekt auch ein gewisses Persönlichkeitsprofil, so nennen wir es einfach mal, des Tatverdächtigen erzeugt,
genau.
Die dann diesen Rückschluss zugelassen haben, zu sagen, okay, das ist jetzt hier
ernst
zu nehmen und deshalb schalten wir auf Rot und setzen alles ein, was wir haben, weil die GSG 9 ist nun mal unser Ultima Ratio.
Genau.
So sagt man so schön, unser letztes Mittel.
Und ich finde trotzdem ganz wichtig, was ihr jetzt nochmal gesagt habt, auch mit diesen 3 Wochen, weil ich glaube, das stellen sich manchmal auch viele zu einfach vor. Es ist natürlich nicht so, wenn ich das Katasteramt anschreibe, dass die Agentur für Arbeit, die Vermieterin, da habe ich ja auch nicht in 5 Minuten die Antwort. Da muss man teilweise, müssen auch dort bestimmte Dienstwege eingehalten werden, damit diese personenbezogenen Daten erstmal freigegeben werden dürfen, etc. etc. Und deshalb vergeht da einfach auch mal eine gewisse Zeit. Und wenn da manchmal so Vorbehalte sind, warum hat das bei der Polizei so lange gedauert? Und das hat der Phil gerade schön gesagt. Bevor man mit der GSG 9 eine Wohnung stürmt, ich sage das jetzt mal so umgangssprachlich, da sollten schon genügend Hinweise vorliegen und das Lagebild ausreichend verdichtet sein, um sag ich mal, so einem scharfen Mittel vorzugehen, weil man stelle sich mal vor, man hat die falsche Wohnung oder es wäre gar nicht angebracht gewesen, ne? Also was man auch den Leuten dann antun würde.
Genau, also man muss diese Ermittlungen schon sauber führen. Man steht ja auch in Verbindung mit der Staatsanwaltschaft, die dann halt eben auf unser Anraten hin dann halt eben beim Ermittlungsrichter den Durchsuchungsbeschluss halt eben erwirkt hat.
Genau, das ist nämlich ein wunderschönes Beispiel, denn wir gehen nicht ohne Durchsuchungsbeschluss.
Richtig.
Das heißt ja nicht Durchsuchungsbefehl, sondern das heißt Durchsuchungsbeschluss.
Genau.
Wir können ja nicht einfach ohne Grund in irgendwelche Wohnungen reingehen und hier irgendwo Rambo spielen. Das ist nicht wie im Fernsehen, denn wir sind nun mal an Recht und Gesetz gebunden und das entscheidet der Richter. Und so ein Richter beschließt nicht einfach, das ist ja ein Grundrecht, die Unverletzlichkeit der Wohnung. So ein Richter sagt nicht einfach mal, naja, auf guten Verdacht, wir gehen jetzt in irgendeine Wohnung rein.
Ja.
Nee, das machen wir nicht. Nee. Und so ein Durchsuchungsbeschluss, wenn man sowas mal gesehen hat, der ist ja auch auf gewisse Bereiche begrenzt. Das sind ja die Wohnungen, Nebengelasse, Geschäfte, Auto, dies, das, jenes. Ne? Also das muss alles Hand und Fuß haben.
Wir hatten ja durch die Information durch das Katasteramt, hatten wir ja also einen Einblick in die Wohnung oder was halt eben durch die Person genutzt wurde, wie zum Beispiel den Kellerraum noch. Da war man natürlich auch noch drin, aber da haben wir nichts weiter gefunden. Und letztendlich war es dann so, dass dann, wie gesagt, die GSG 9 dann da war. Die ist dann um 6 Uhr morgens da rein. Und um 6 Uhr und 6 Sekunden war der Raum safe. Da haben die uns den Raum dann halt eben safe übergeben. Die haben dann mit einer Ramme ein Loch in die Tür gemacht und sind da rein. Wir haben den Beschuldigten dann oder die Person nachher dann noch gefragt, ne, wie er das dann so mitgekriegt hat. Sagt, er hat nur einen Knall gehört. Dann wollte er, neben seinem Bett hat er noch einen Baseballschläger liegen. Den wollte er greifen und sagt, dann haben sie schon auf mir gelegen.
Also, aber jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen. Er hatte doch den Schlüssel von der Wohnung. Warum hat man nicht die Tür einfach aufgeschlossen?
Woher weißt du das?
Überraschungseffekt.
Hat er von der Vermieterin den Schlüssel?
Ja, um den Überraschungseffekt halt eben auszunutzen. Mhm. Ne? Vielleicht hätte man das, ne, wenn man hier einen Schlüssel hantiert.
Dann hakt
ne?
das vielleicht.
Dann hakt das, genau. Ne? Man weiß nicht, wie das Schloss und so weiter.
Bis dahin ist er Baseballschläger gegriffen.
Ja.
Also
ja.
Das war dann wirklich wie im Fernsehen. Mit so einer Ramme in die Tür rein. Aber es war wahrscheinlich nicht wie bei Alarm für Cobra 11. Die GSG 9 rammt die Tür auf und die Ermittler rennen vor. In der Regel sind sie ja vor den Spezialkräften.
Nee, das
so war das nicht.
Deswegen wurde der Raum oder die Wohnung safe an uns übergeben. Wir haben uns also im Hintergrund gehalten und erst nachdem die uns das okay gegeben haben, sind wir halt eben in die Wohnung rein, haben der Person dann den Durchsuchungsbeschluss halt eben eröffnet. Ne? Das ist also auch so ein Pflichtprogramm. Und da hat er uns dann auch gleich die Waffe dann gesagt, da hinten in der Ecke, da liegt sie irgendwo. Ja, und da stellte sich dann halt eben raus, dass es nur in Anführungszeichen eine Schreckschusswaffe war.
Ja, aber das weiß man halt nicht, ne? Ja.
Und das weiß man vorher nicht, genau.
Genau, das ist das Problem. Das weiß man vorher nicht. Und wenn es insbesondere dann so Anzeichen gibt, dass das Gesamtbild nicht stimmig ist, dann wäre es wahrscheinlich unverantwortlich gewesen zu sagen, ja, das lassen wir halt einfach mal so. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass das eine scharfe Waffe ist. Mhm. Weil man stellt sich jetzt mal den Fall vor, dass die Person mit dieser Waffe dann doch irgendwas, was auch immer gemacht hätte, dann wären nämlich genau diese Forderungen wiedergekommen. Was ist denn mit der Polizei? Und insbesondere, wenn dann noch bekannt wird, die Person war bereits Polizei bekannt. Ja. Und das hört man ja in den Medien so oft. Die Person ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Und dann fragt man sich, warum hat die Polizei da nichts gemacht? Also dann lieber wegen einer Schreckschusswaffe mal eine Tür einrammen.
Ja, und da gehört natürlich ja auch sehr, sehr viel Erfahrung dazu. Wie lange bist du im Ermittlungsdienst und was war dein Weg vorher? Das finde ich jetzt noch ganz spannend.
Also im Ermittlungsdienst selbst bin ich jetzt circa 12 Jahre. Mhm. War vorher lange Jahre in Nordhessen bei der damals Bundesgrenzschutz. Ne? Mhm. Und war mal Einsatzkoch.
Ach, also, witzig.
Juhu, jetzt haben wir einen Einsatzkoch.
Ich hatte auch noch nicht.
Wir hatten noch keinen Einsatzkoch.
Ja.
Und jetzt hast du das ja Schlagwort gegeben.
Ja.
Oha.
Voll die Frage.
Ein Einsatzkoch und ein Ermittler. Das ist ja mein persönliches Eldorado hier
ja,
gerade.
Ja, wirklich. In welcher Abteilung warst du denn da?
Ich war damals in Eschwege.
Oha.
Und nach der Grenzschutzreformation muss ich mich dann wegbewerben. Und bin dann nach Saarbrücken. Ich bin also auch Saarländer, ne? Und meine Frau kommt auch aus dem Saarland. Und dann sind wir wieder zurück. Ne? Also wenn mir jemand vor 25 Jahren gesagt hätte, dass ich in Saarbrücken mal Streife fahre, und da hätte ich was gesagt, hätte du hast was am Schwimmer. Das hätte ich so nie vermutet. Ne? Und da war ich dann lange Zeit Kontrollenstreifenbeamter.
Also quasi Schutzmann.
Genau.
Der Schutzmann, also bei Landespolizei heißt es ja Schutzpolizei, also der normale operative Streifendienst.
Und wir haben ja in Saarbrücken haben wir ja drei Grenzbereiche. Das ist einmal der Flughafen Ensheim, dann die Grenze zu Frankreich und zu Luxemburg und dann halt eben den Bereich Bahn. Mhm. Und ich habe mich dann irgendwann für die Bahn entschieden, habe da auch einiges an Lehrgängen da absolviert. Und konnte deswegen dann halt eben auch in den Ermittlungsdienst reinrutschen, um dort halt eben meine Tätigkeit auszuführen.
Hier müssen wir mal einen Break machen, ne, glaube ich. Also ich meine, einfach um nochmal deutlich zu machen, wir haben ja schon mehrfach über die bundesweite Verwendbarkeit gesprochen, auch über die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten. Aber ich finde, du bist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Also manchmal kommt es halt auch so, wie man es vielleicht nicht geplant hat, wie zum Beispiel das Ende deiner Einsatzkochzeit. Aber es liegt halt auch immer ein bisschen an einem selber. Ne? Es gibt ständig Ausschreibungen, man kann gucken, wo gerade Personalbedarf ist, was bringe ich für Kompetenzen mit. Und Fred hat es gerade eigentlich schön gesagt, er hat natürlich erst eine Weile als Kontroll- und Streifenbeamter gearbeitet, hat sich dann auf die Bahn spezialisiert, Lehrgänge besucht und damit natürlich sich auch eine Grundlage geschaffen, um sich als Ermittler zu bewerben.
Genau.
Ja, welche Voraussetzungen muss man denn insgesamt so mitbringen, um in den Ermittlungsdienst zu gehen oder Ermittler zu werden?
Ja, also man sollte schon Bereitschaft halt eben auch zeigen, Lehrgänge zu besuchen, ne? Weil man kann also nicht jetzt hier aus dem Stegreif jetzt irgendwelche Bahnunfälle bearbeiten oder sonst irgendwie solche Sachen.
Das stimmt.
Da muss man halt eben schon ein bisschen geschult sein da drin.
Vor allen Dingen ein bisschen ist gut.
Ja.
Also wenn man
ja
mal überlegt, wie komplex ja das System der Deutschen Bahn ist und arbeitet, also wenn man mal so ein Stellwerk besucht hat und insbesondere, wenn es dann zu so einem Unfall kommt, ihr kommt ja dann dorthin und fotografiert und nehmt ja auch sämtliche Spuren auf. Das heißt,
welche Fahrbefehle wurden erteilt, wie waren die Weichenstellungen, wie waren die Signalstellungen, das muss man erstmal wissen.
Ja, da kann man auch viel kaputt machen.
Ja, genau, da kann man ja auch insbesondere ganz viel kaputt machen. Das ist also der Klassiker, dass die Spuren oftmals ja gar nicht erkannt werden, weil sie im Vorfeld bereits vernichtet wurden. Durch Unwissenheit, ja, durch Nichtwissen. Genau. Also das ist genau das, was du sagst.
Ich muss halt eben auch als Beamter beziehungsweise im Streifendienst, der den ersten Angriff jetzt durchführt, ne, der müsste auch wissen, dass der halt eben, wenn so ein Bahnunfall jetzt passiert ist, dass der halt eben auch zum Fahrdienstleiter muss und dort einige Sachen sicherstellen muss. Und wenn das nur abfotografiert, ne, um, wie gesagt, halt eben solche Sachen festzuhalten, damit man halt eben auch nachher gescheit ermitteln kann und die ganze Kiste auch ausermitteln kann.
Genau. Und insbesondere, wenn bei so einem Bahnbetriebsunfall, so sagt man ja so schön, Personen...
Abkürzung BBU.
BBU, genau. Wenn insbesondere da Personen zu Schaden kommen, also da muss man ja dann halt auch ganz klar sich die Frage stellen, war es technisches Versagen? War es menschliches Versagen? Also man hört ja immer mal wieder von Zugentgleisungen oder wenn der eine Zug auf den anderen auffährt und da stellt man sich die Frage, wie kann sowas passieren? Oftmals kann es auch mal durch technisches Versagen passieren oder wenn halt auf irgendeinem Stellwerk ein Fahrdienstleiter den falschen Knopf gedrückt hat. So sage ich es jetzt einfach mal.
Ja, da lässt sich schon unglaubliche viel Verantwortung auf den Schultern der Ermittler, das muss man sagen. Also gerade wenn es noch zum Personenschaden gekommen ist. Ne?
Genau. Also es gibt ja, also diese Unfälle, die halt eben so die letzten Jahre passiert sind, also da kann man fast immer auf menschliches Versagen halt eben, kann man da feststellen. Ne? Da gibt es ja den Unfall in Schrotzberg damals in Bayern da unten, ne, wo halt eben zwei Züge aufeinander geprallt sind, wo der Fahrdienstleiter die Strecke für den Einzug freigegeben hat, ne, obwohl dann ein anderer Zug noch in der Strecke nur drin war und da kam es halt eben zu diesem Schadensfall. Da ist schon einiges zu ermitteln, beziehungsweise man muss hier auch letztendlich einen Schuldigen jetzt finden. Hm. Ne? Also man
das klingt auf jeden Fall unglaublich vielfältig, aber auch so in Anbetracht der Zeit, dass wir so langsam zum Ende kommen, hätte ich jetzt nochmal so die Frage, kannst du dann trotzdem was von deinem klassischen Arbeitsalltag so, wie sieht dein Dienst aus? Also gibt es da überhaupt eine Routine oder ist es wirklich jeden Tag anders? Vielleicht magst du da nochmal drauf eingehen.
Also Routine an sich, die gibt es natürlich schon. Ne? Also wenn jetzt jeden Tag hier der Bär los wäre, ne, das würde sich ja nervlich gar nicht aushalten. Ne?
Schön.
Das ist genau der Punkt. Also ist es nicht so wie bei dem typischen Tatortkommissar, weil ich glaube, das ist nämlich der Punkt, wenn du 24/7 im Dienst bist und schläfst nie. Deshalb sehen die nämlich auch alle so aus, wie sie aussehen. Also, ich hätte dich jetzt, wenn ich dich auf der Straße gesehen hätte, lieber Fred, und das meine ich jetzt sehr positiv, nicht als klassischen Tatortkommissar gesehen, weil die werden ja auch immer von den Drehbuchautoren ganz anders gezeichnet.
Ja, würde ich so sagen. Ja. Also, ich bin immer frisch rasiert. Ne? Also,
er schläft auch nicht im Auto.
Ich schlafe nicht im Auto.
Also der hat die PDV 014 auch bereits gelesen. Ja. Also das,
naja, aber man muss dazu sagen, ich glaube, du machst ja in Zivil deinen Dienst. Ne?
Ich mache meinen Dienst in Zivil, bin halt immer auch im Tagesdienst, ne, und habe eine Kernzeit von 9 bis 15 Uhr. Also in dieser Zeit muss ich da sein. Ne? Ich kann länger machen, kann früher anfangen, später anfangen. Das liegt in meinem Ermessen, beziehungsweise nach dem, was ich halt eben für Aufgaben halt eben habe. Ne? Wenn ich zum Dienst komme, morgens, ne, mal darauf zurückzukommen, ne, wie das überhaupt so aussieht. Also der Computer ist schon hochgefahren, da gucke ich erstmal in Artus rein, ne, gucke, was die letzten 24 Stunden so vorgefallen ist an Straftaten, Ladendiebstähle, Graffiti, was ja auch mein Hauptgebiet ist. Lese mir dann die Lage vom Land noch durch, gleiche die ab. Haben die mal vielleicht einen Graffiti-Täter irgendwie festgenommen oder was auch immer. Was ja dann wieder für mich interessant ist, weil ein Graffiti-Täter, der fängt nicht bei der Bahn an und hört da auf. Nein, der spurt ja auch im Land und umgekehrt.
Also, um das jetzt mal ganz kurz zu erklären, du redest jetzt in dem Fall von der Landespolizei, also von unseren Kollegen von von der Landespolizei, wir sind ja ein bisschen Sonderpolizei des Bundes. Ne? Also ihr arbeitet da schon auch eng miteinander zusammen und tauscht euch da auch regelmäßig aus.
Also wir tauschen uns da schon aus, ne? Wobei es halt eben jetzt bei der Landespolizei keine spezifischen Ermittler gibt, die jetzt hier nur Graffiti halt eben da jetzt tätig sind drin. Das macht jedes Mal ein anderer.
Okay.
Okay, und dann widmest du dich praktisch deinen Vorgängen wahrscheinlich, die noch offen sind, also was du ja gerade auch erzählt hast, ja, an deinem Sachverhalt und gehst in den Ermittlungen weiter, schaust, ob eben sich das Katasteramt oder wen du auch angeschrieben hast, wahrscheinlich melden und...
Ja, also ich bekomme ja halt eben von meinem Chef, bekomme ich ja halt eben Akten zugeteilt, ne? Ja, das ist auch Ladendiebstähle und so weiter oder Körperverletzungsdelikte, ne? Gegenseitige Körperverletzungsdelikte, da muss ich Vernehmungen durchführen, ne? Da schreibe ich hier Vorladungen aus und so weiter und das ist dann manchmal auch eintönig, das muss man zugeben. Aber ich weiß nie, wenn ich jetzt montags morgens zum Dienst komme, was war jetzt am Wochenende gewesen. Ne? Muss ich jetzt nochmal rausfahren? Ist auch, wenn wir irgendwelche Einbrüche haben, wo Buntmetall gestohlen wird und so weiter und so fort. Ne? Da bin ich auch noch mit im Boot, weil ich halt eben auch noch Tatortaufnahmen mitmache mit anderen Kollegen zusammen.
Aber du sagst, du lädst dann auch Leute zu Vernehmungen vor.
Ja.
Ja? Kann ich
mit der Lampe.
Genau das. Das ist die Frage.
Und dem Lügendetektor.
Ja.
Ist das? Gibt es dann wirklich diese Lampe, die man dann ins Gesicht richtet? Wo waren Sie gestern Abend zwischen 18 und 19 Uhr? Und hören Sie auf, mich anzulügen. Der Detektor erkennt alles. Kann ich mir das auch so vorstellen?
Nein.
Genau. Ah, der Fred räumt jetzt auf mit allen Klischees.
Alle Klischees aus dem Fernsehen werden hier quasi innerhalb von... Ich weiß es nicht. Ich würde auch einfach sagen, wir weiten die Folge einfach mal aus.
Ja,
noch ganz viele Fragen. Na, das wird quasi jetzt hier alle Tatortregisseure und Tatort-Drehbuchautoren.
Wir sollten denen das mal zusenden. Dann wird vielleicht auch der Tatort ein bisschen realistischer.
Genau. Also da muss man einfach mal sagen, wir klären jetzt hier auf. Das wird absolut investigativ. Also, was ist jetzt mit der Lampe und was ist mit dem Lügendetektor?
Lügendetektor gibt es bei uns nicht. Also wenn jemand lügt, dann merke ich das selber.
Ja,
sehr gut. Da bin ich dann der Lügendetektor. Und das mit der Lampe machen wir auch nicht.
Bist du ja auch so Spezial-Profiler, der dann so erkennt, wenn er nach links oben guckt oder nach rechts oben, lügt er dann? Oder
mir macht
wenn er sich
keiner
an den,
was vor.
An den falschen Stellen kratzt, ist das so, ja?
Das merkt man schon. Ich würde sagen, das würdest auch du merken, wenn du jetzt jemand vor dir hast und fragst ihn nach irgendeinem Sachverhalt, in dem er vielleicht Beschuldigter ist, ne? Je nachdem, was er dir dann erzählt oder so, ne? Da denkst du, oh, der hat eine Macke.
Obwohl, man muss dazu sagen, Phil hat ja keine Kinder, also der ist ja nicht so geschult im Lügen erkennen wie alle Eltern, die das ja von ihren Kindern gewohnt sind, dass sie angeflunkert werden.
Was? Ist das so, ja? Obwohl, ja gut, wenn ich jetzt mal so... Ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt. Also ja, also ich kann mich zumindest noch an meine Kindheit erinnern. Ja, okay.
Aber auch mal geflunkert.
Ja, aber ich glaube, wenn ein Kind flunkert, das ist ja qualitativ ein bisschen schlechter, als wenn so ein
Ach, das würde ich Krimineller. Gar nicht unterschreiben, oder?
Aber ich glaube, über die Jahre eignet man sich dann ein gewisses Maß an Menschenkenntnis an.
In der Regel ist es ja auch so, wenn ich halt eben jetzt jemanden vorlade, jetzt in dem Fall, jetzt wenn es jetzt ein Beschuldigter ist oder so, ne? Dann ist ja, da liegt ja der Vorfall oder wessen er beschuldigt wird, schon ein paar Tage oder ein paar Wochen zurück. Ne? Der ist erstmal runtergefahren. Wenn ich die dann vorlade, und dann sind die schon relativ ruhig. Ne? Also von daher.
Ja, die wissen, es wird jetzt ernst. Ne?
Ja, ist dann ganz entspannt. Ich habe aber auch schon zu einem Jugendlichen gesagt, da war seine Mutter da mit dabei. Also, mein lieber Junge, so wie du hier redest, ne, da kommst du nicht weit. Und da fragt er mich, wie meinen Sie das? Und das sage ich ja genauso, wie ich es gesagt habe. Ne? Der hat mich also auch total angeflunkert oder angelogen. Ne? Er kennt dies, dann war das nicht und so weiter und so fort. Ne? Und ich weiß genau, dass das war.
Das ist halt, spricht halt auch nicht für denjenigen. Ne?
Richtig,
also,
ja.
Weil das wenig kooperativ ist und auch das geht ja in den Bericht mit ein.
Genau.
Und wird ja dann auch später dann der Staatsanwaltschaft zugeleitet. Du gibst ja deine ganzen Akten, die du, wenn du das Verfahren abgeschlossen hast, kannst du vielleicht noch mal was dazu sagen. Die liegen ja dann nicht in deinem Kämmerlein, sondern da geht es ja weiter damit, um halt entsprechend dann auch das Strafmaß zu sprechen.
Also wenn ich jetzt einen Vorfall, ob das jetzt ein Ladendiebstahl ist oder was auch immer, ist jetzt immer dahingestellt, wenn ich den ausermittelt habe und dann schreibe ich am Schluss halt eben meinen Abschlussbericht, ne? und schreibe dem oder in diesem Bericht halt eben auch schon, dass dem halt eben wenig Glauben zu schenken ist und so weiter und so fort, ne? Dass man halt eben, dass der Beschuldigte jetzt in Anführungszeichen, der halt eben schon versucht, sich da rauszureden, aber wenig glaubhaft ist, ne? Und das teile ich dem Staatsanwalt halt schon mit, ne?
Fairerweise muss man ja jetzt sagen, und jetzt kommen wir wieder zum Thema Nerdwissen, der Beschuldigte ist der einzige Beteiligte in einem Strafverfahren, der straffrei lügen darf.
Richtig.
Ja, der Zeuge im Strafverfahren, das sind ja eigentlich alle anderen Beteiligten, die in einem Strafverfahren in irgendeiner Art und Weise beteiligt sind, sind gemäß den Vorschriften der Strafprozessordnung zur Wahrheit verpflichtet, ansonsten machen sie sich strafbar. Dementsprechend werden sie ja auch vor jeder Vernehmung oder vor jeder Befragung belehrt.
Mhm. Genau.
Und der Beschuldigte ist der Einzige,
der sich gar nicht äußern darf.
Und der auch nicht zu kommen braucht.
Mhm. Der auch nicht zu erscheinen braucht und der straffrei lügen darf. Also gut, der Zeuge muss sich auch nicht äußern, wenn er sich selber oder eine ihm angehörige Person einer Straftat bezichtigen würde. Aber das, so fair muss man jetzt auch mal sein, ne? Wir sind ja auch ein Service-Podcast, also auch für alle anderen.
Ob man damit jetzt so viel weiterkommt, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier.
Ja. Ja, aber das, ne, das ist ja auch im Fernsehen, also es ist ja auch nicht unbedingt immer so, wird es ja auch nicht so transparent gemacht.
Ich würde vielleicht an der Stelle nur ganz kurz, weil es gerade so gut passt, mal den Bogen schlagen zum ganzen Thema Nachwuchsgewinnung, weil auch da kommt ja häufig die Frage, ja, ich habe mir da mal was zu Schulden kommen lassen, inwieweit ist das für mein Bewerbungsverfahren relevant? Und es ist ja tatsächlich so, dass es auch Sachverhalte gibt, die vielleicht jetzt nicht so schwerwiegend sind oder wo man einfach sagen kann, okay, es liegt eine Weile zurück und so weiter. Aber das, was der Fred ja alles macht, die ganzen Vernehmungen, also die, das geht ja, das ist ja eine Riesenakte. Manchmal sind es mehrere Leitsordner, je nachdem, um was es für ein Delikt geht.
Also es gibt auch andere Firmen, die Aktenordner herstellen. Ne? Also, sind
Entschuldigung, Aktenordner. Genau. Und auf jeden Fall sind das also mehrere Aktenordner zum Teil, die dann an die Staatsanwaltschaft gehen. Und wenn sich einer bei uns bewirbt, dann fordern wir die tatsächlich an, wenn dieses Strafverfahren muss ja dann angegeben werden im Bewerbungsprozess, dann werden diese Ordner angefordert und ich sage, bei mir sind wirklich schuhkartonweise und so weiter Aktenordner angekommen und dann sind zum Beispiel diese Hinweise, die der Ermittler mit reinschreibt, zum Beispiel, dass derjenige im Verfahren, auch wenn es dann eben vielleicht nur um den geklauten Kaugummi von der Kasse ging, auch da wird ja eine Vernehmung durchgeführt, denn genau diese Sachen, wie hat derjenige sich in der Vernehmung verhalten, wie hat er mit den Polizisten und den Polizistinnen kommuniziert, das fließt natürlich dann auch in die charakterliche Bewertung fürs Einstellungsverfahren
mit ein. Ich nenne da mal ein konkretes Beispiel. Es gibt ja dieses sogenannte polizeiliche Führungszeugnis, ne, ist ja auch allgemein bekannt, ne, und in bestimmten Berufsgruppen muss man so ein dieses Zeugnis vorlegen.
Genau.
Ne? So, jetzt haben wir zum Beispiel im Bereich Bahn gibt es ja auch Erschleichen von Leistungen, das heißt diese sogenannten Schwarzfahrer. Ja, ohne Fahrkarte gefahren. Da steht dann nachher, wenn er also dieser Tat überführt wurde, was er in der Regel ja auch ist, ne, weil er wird ja festgestellt ohne Karte, da wird dann in diesem polizeilichen Führungszeugnis steht dann Betrug drin, weil das Erschleichen von Leistung ist ein Betrugsdelikt. Und da steht nicht drin, er ist schwarz gefahren. Nein, ja. er hat betrogen. Mhm. Das heißt, wenn ich also solch einen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis drin habe, da brauche ich mich bei keiner Bank zu bewerben oder irgendwas, was mit Geld zu tun hat oder sonst irgendwas.
Das muss man nämlich fairerweise sagen, denn dort werden nämlich nur die Deliktarten also es steht
richtig,
nicht drin,
ja.
Das ist in Anführungszeichen ein simples Schwarzfahren, Schadenswert 1,30 Euro, sondern da steht nur abstrakt drin, ist in Erscheinung getreten wegen Betrugsdelikt.
Genau.
Genau. Mhm.
Das sollte man sich immer vor Augen halten.
Das stimmt, ja. Das muss man sich bewusst sein. Aber ich habe nämlich gerade schon böse Blicke aus der Regie gekriegt.
Obwohl wir noch gar nicht zum Thema Graffiti gesagt haben. Wir müssen dich wirklich nochmal einladen. Aber wir haben wirklich noch gar nichts zum Thema Graffiti gesagt.
Wir machen das jetzt auch einfach. Das nehme ich jetzt auch einfach mal auf meine Kappe. Ich bin schließlich ja auch quasi ausbefördert.
Und da hat diesen Strich an der Seite.
Ich habe jetzt neuerweise den Strich auf der Seite, genau. Also, lass die Regie mal Regie sein und stell einfach mal deine Fragen. Das
ja,
passt schon.
Also, weil ich hätte schon ganz gerne nochmal mit dir zum Thema Graffiti gesprochen, weil das ist ja, sag ich, du bist ja auch Hauptsachbearbeiter, hast du gesagt. Und auch das wird ja gerne neben Schwarzfahren so ein bisschen als so Kavaliersdelikt.
Jugendsünde.
Ja, Jugendsünde, ne, Kavaliersdelikt. Aber da würde ich auch ganz gerne mal hören, vielleicht hast du auch einen Sachverhalt, an dem du das wieder darstellen könntest. Weil da entstehen ja unglaublich große Geldschäden auch. Also das hat ja bei weitem nichts mit Kavaliersdelikt zu tun. Das weiß ich auch aus meiner Zeit noch, als ich bei der Bahn gearbeitet habe, wenn teilweise ganze S-Bahnen besprüht wurden. Und was das dann für ein Aufwand ist. Und letztendlich landet das dann vielleicht beim Nutzer der Bahn, der dann mit einer Fahrpreiserhöhung dann rechnen muss, weil irgendwo muss das Geld natürlich auch wieder reingeholt werden, was den ganzen Unternehmen dadurch entsteht. Fred, also vielleicht kannst du zu dem Themenfeld einfach auch mal was sagen und wie sehr dich das beschäftigt.
Ja, wie gesagt, ich bin hauptsächlich bin ich Bearbeiter von Graffiti-Straftaten, muss natürlich alles andere nur nebenbei machen. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt, vor 2 Jahren hatten wir einen Graffiti-Straftäter, der wurde auf frischer Tat betroffen. Der wurde dann von den Bahnmitarbeitern festgehalten. Da habe ich dann zum Beispiel, da wurde sein Handy sichergestellt. Er hat mir auch Zugang gewährt zu dem Handy. Und da konnte ich einiges an Straftaten, die er begangen hatte, halt eben nachweisen. Und ich konnte ihm auch insgesamt 15 Taten gegen die ich vorher gegen unbekannt ermittelt hatte, die also schon bei der Staatsanwaltschaft schon abgegeben waren.
Also wenn du quasi nicht wusstest, welche Person sich hinter dem Peace und hinter dem Tag
genau.
verbirgt.
Mhm. Genau, vielleicht Peace und Tag. Peace ist halt eben das große Bild, ne? Das Gesprühte. Das geht über mehrere Quadratmeter. Das Tag ist halt eben dieses...
Die Unterschrift quasi.
Die Unterschrift, ne? Viele Pieces kann man ja eigentlich nicht lesen. Mhm. Und dann schreiben sie unten ihr Tag rein und da weiß man, wie es heißt. Ne? Oh, okay. Oder es gibt auch Sozialplattformen, hier Instagram und so weiter oder Facebook, wo solche Sachen auch auftauchen, die halt eben da auch dann benannt werden. Wenn ich jetzt also, ich kann schon viel lesen, Graffiti, aber wenn ich jetzt manchmal, oder wenn mal was Neues kommt weiß dann oder kann es nicht entziffern und da gehe ich hier halt eben Social Media im Handy, suche mir da und habe sehr oft Glück halt eben, wo ich dann finde, wie das jetzt oder was damit gemeint ist.
Also die Recherchemöglichkeiten sind doch sehr vielfältig.
Ja. Und den hast du dann, ja natürlich ist das ein anderes Strafmaß dann auch, als hättest du ihn nur für das eine Graffiti festgemacht.
Richtig,
ne?
Also der hat ja, also in dem Fall, da waren das circa, also die ermittelten Fälle, die ich da halt eben noch gezogen hatte, waren das insgesamt circa 40.000 Euro Schaden.
Ja, Wahnsinn, ja.
Und das ist schon jede Menge. Der hat natürlich nicht nur bei der Bahn gespult, der hat auch hier Schallschutzwände an den Autobahnen, an Brücken und so weiter und so fort gespult. Aber da bin ich leider nicht zuständig, also zieht das halt eben auch nicht.
Da kann man dann nur die Info an die Kollegen von der Landespolizei weitergeben und sagen, Mensch, bei Folgendem handelt es sich um Person XYZ. Und da kommt ja dann die Bahn auch und sagt, der wirtschaftliche Schaden, der uns hierdurch entstanden ist, den möchten wir ganz gerne ersetzt haben.
Mhm. Richtig.
Und dann wird es auch mal richtig teuer. Also ich meine, mir würde es ja genauso gehen, wenn jetzt irgendjemand mein Haus oder mein Auto besprühen würde und man wird demjenigen dann habhaft, dann würde ich auch sagen, naja, also das kostet jetzt auch nicht ganz wenig Geld, das Ganze zu entfernen oder irgendwas zu ersetzen.
Ja, auch für den Ausfall, ne? Also die Bahn kann dann für die Zeit erstmal nicht mehr genutzt werden, dann
genau.
Die Reinigung kommt dazu.
Genau. Ja, da kann ich dazu sagen, also die Beförderungszüge, ne, also die Personenzüge, ne, die halt die Personenbeförderung durchführen, die sind gehalten, die Graffiti schnellstmöglich zu entfernen. Das heißt, das sind auch manchmal nur 1-2 Tage und dann ist das Ding weg halt eben. Ne? Die sind auch beschichtet, die Züge. Nur irgendwann geht die Beschichtung ja auch mit ab und da wird es halt immer schwieriger, die halt eben zu reinigen.
Mhm. Und das ist unfassbar teuer, so eine Zugreinigung.
Und das schlägt dann ganz schön zu.
Ja, und bei den Leuten, wo kein Täter ermittelt wird oder wo man demjenigen finanziell nicht habhaft werden kann, da bleibt die Bahn auf ihrem Schaden sitzen. Mhm. Und
das zahlt dann die Allgemeinheit.
Das zahlt dann jeder Einzelne, der mit der Bahn fährt und sich darüber beschwert, dass die Zugticketpreise jedes Jahr steigen. das ist mitunter einer der Gründe. Das muss man halt auch mal ganz klar sagen. Also,
das müssen die mit einkalkulieren in ihre jährlichen Kosten?
Genau, das sind im Endeffekt, schadet ja sowas uns allen. Also es ist richtig, kein Kavaliersdelikt, was jetzt einfach nur mal irgendwie, ja, es gibt natürlich auch vieles, was man wirklich als Kunst bezeichnen kann, gar keine Frage. Aber in dem Fall ist es halt einfach ein immenser wirtschaftlicher Schaden, der entsteht, den wir alle tragen müssen.
Eine letzte Frage habe ich mal noch, Fred. Dann bin ich zumindest mit meinem
Wissensbedarf durch.
Und zwar würde mich mal interessieren, musstest du dich bei deiner Ermittlungsarbeit oder hast du dich schon mal bei deiner Ermittlungsarbeit auch in eine gefährliche Situation begeben oder die du als gefährlich empfunden hast? Das würde mich mal interessieren.
Das muss ich verneinen. Nein, also ich war immer auf der sicheren Seite. Ich hatte nie Probleme draußen, auch hier als KSB oder als Kontrollenstreifenbeamter. Ne? Man muss sich ja...
Er lernt schnell Bingo selbst aufgelöst.
Ja. Angekommen im Podcast.
Man muss sich ja auch auf das polizeiliche Gegenüber auch einstellen. Ne? Also wenn ich solche Leute immer von oben herab behandle oder so, und dann muss ich mich nicht wundern, wenn die dann selbst auch dann so reagieren und pumpig werden oder sonst irgendwie. Und ich habe dann ja eine Abwehrsituation, wo ich Zwangsmaßnahmen ergreifen muss, die Person auf dem Boden legen muss und so weiter und so fort. Kann natürlich immer wieder vorkommen, klar, gar kein Ding. Ne? In der Regel ist es halt eben auch, gerade bei solchen Personen, die dann alkoholisiert oder halt eben mit Drogen zugedröhnt sind oder was auch immer. Ne?
Naja, man muss auch dazu sagen, gerade im Bahnbereich, also das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man diese Graffitis aufnimmt, das muss ja dokumentiert werden, fotografisch. Richtig, ja. Es ist natürlich nicht immer so einfach, dann mal eben den Bahnverkehr stillzulegen, wenn irgend so eine Kehre oder sowas oder irgendeine Tunnelwand besprüht wurde. Und das ist dann für die Kollegen und die Kolleginnen auch nicht immer ganz einfach, da ihre Arbeit zu
verrichten. Ungefährlich.
Es gab halt auch schon schlimme Unfälle.
Ja. Genau.
Ja gut, dann weiß ich, aber dann muss ich mich halt eben absichern. In dem Fall setze ich mich mit einem Fahrdienstleiter in Verbindung, ob der jetzt in Karlsruhe sitzt oder wenn es jetzt nur vor Ort einen Fahrdienstleiter gibt. Dann frage ich nach irgendeinem, also wenn ich jetzt Graffiti an Tunnelwänden und so weiter halt eben aufnehmen will, wo ich dann ins Gleis muss, übrigens immer mit Warnweste, also ohne Warnweste geht gar nicht.
Sowieso, Leitfaden 371, da steht's drin.
Genau.
Eigensicherung, sehr gut.
Und dann kann ich den Fahrdienstleiter halt eben nach Zugpausen fragen. Ne? Und da sagt er, ja, in einer halben Stunde, dann ist mal gar kein Verkehr. Dann, wenn es dann soweit ist, rufe ich den an, sagt er, ja, okay, kannst reingehen. Und dann sage ich, okay, ich gehe jetzt rein. Und wenn ich wieder draußen bin, und dann melde ich mich bei dem Fahrdienstleiter nochmal zurück. Und da weiß er, okay, keine Person mehr im Gleis, Züge können fahren.
Da merkt man halt, ne, einen altgedienten Schutzmann, dem macht halt keiner mehr was vor. Ja? Also da merkt man, da ist dann schon auch ein gewisses Maß an Erfahrung und polizeilichem Erfahrungswissen dann doch von Vorteil.
Ja,
so.
Bahnbereich ist schon auch nicht
ungefährlich. Der ein oder andere junge Dachs kann sich, glaube ich, am Fred nochmal eine Scheibe abschneiden. Ne? Manchmal ist es...
Der junge Dachs.
Ja, manchmal liegt halt auch einfach in der Ruhe die Kraft. Das muss man auch mal... Aber ich habe in der Tat noch eine Frage.
Die Abschlussfrage.
Das ist eigentlich die Abschlussfrage. Hast du so einen Ermittlungsbuddy, so einen Kollegen, mit dem ihr so quasi das Team seid, wo dann auch mal so ein Wingman, wo dann der eine mal der gute Bulle und der andere mal der böse Bulle ist und mal ihr die Rollen tauscht? Ist das so ein Gespann?
Ich muss dich schon wieder enttäuschen.
Ja. Oh Mann, ey. So, jetzt hätten die Grüße an den Lieblingskollegen mal rausgegeben.
Also wir machen das jetzt mal hier so. Ich bin jetzt hier fertig. Johanna, Susanne ist sowieso fertig. Also du kannst jetzt von mir aus die Messe lesen. Ich melde mich ab.
Wunderbar, wunderbar. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, wir freuen uns über Kommentare auf allen gängigen Streaming-Portalen. Wir freuen uns über jeden Daumen hoch und sind immer ganz überwältigt über die positive Feedback von euch. Und für heute vielen Dank an Fred, dass du bei uns warst.
Und mir alle meine Illusionen genommen hast.
Doch, das war super interessant.
Ja, so mega interessant.
Nein, vielen lieben Dank.
Wir wünschen euch allen einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend. Egal wo ihr uns gerade hört.
Tschüss, macht's
Ciao.
Gut.
Ciao.
Tschüss.
Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.